Der Ölpreis wieder über 100 US-Dollar, die Lage im Nahen und Mittleren Osten mittlerweile unüberschaubar und das Ziel von mal eben rein und dann wieder raus scheint momentan irgendwie auch außer Reichweite. Damit ist natürlich die Frage offen, was passiert dadurch jetzt an den Märkten? Dieser Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur Marktwoche. Ja, es geht rund. Das sage ich letzten Endes in den letzten Wochen immer wieder mal. Tatsächlich, es gibt ja immer wieder neue Themen, neue Dinge, die uns beschäftigen in den Märkten. Aber dieses Mal ist es offensichtlich etwas, was wirklich massiv reinkommt, nämlich der Krieg im Iran mit den umliegenden, ja, Auswirkungen auf die, ja, auf die verschiedenen Länder im gesamten Mittleren Osten. Und das ist eine Situation, die so irgendwie ja noch nicht wirklich da war. Nummer eins und Nummer zwei, wahrscheinlich auch so nicht erwartet wurde. Nicht von Seiten der USA, aber auch nicht wahrscheinlich von Seiten Israels und schon gar nicht der umliegenden Länder. Das ist die Situation, die wir momentan haben. Und natürlich geht es worum? Ums Öl. Denn das ist das, was momentan im Fokus steht. Öl bei 100 US-Dollar wieder mal. Und wir erinnern uns, ich hatte Öl ja lange Zeit einfach aus Fast and Forex rausgenommen, weil es nichts zu kommentieren gab. Und auf einmal, zack, könnte man wieder Stunden füllen, wenn man über das Öl reden möchte. Ja, so verändert sich die Lage manchmal. Ja, was passiert momentan von Seiten, ja, des Krieges, der Kämpfe? Im Endeffekt, und das sage ich beim letzten Mal auch schon, habe ich ja schon mal gesagt, dann bleibe ich auch dabei, ist es unübersichtlich, ist vor allem unübersichtlich für diejenigen, die mal eben irgendwie reinschauen, die Gefahr, dass man dann halt auf etwas reinfällt, was nicht wirklich so ist, ja, das ist mit in Sachen von der AI und natürlich von gesteuerten Informationen durchaus realistisch, deshalb halte ich mich da sehr zurück. Was wir aber wissen, ist, dass die Straße von Hormus momentan sehr, sehr stark unter Beobachtung steht. Natürlich, denn da läuft ein Großteil des Weltölverbrauchs, Ölhandels durch. Und das ist eine Situation, die so natürlich, ich glaube, noch nie da war. Und die Gefahr, dass das dann zum Erliegen kommt, die Straße gesperrt ist, hier letzten Endes entweder wirtschaftlich es nicht mehr sinnvoll ist, durchzufahren, weil einfach die Versicherungsprämien zu hoch gehen oder eben einfach es zu gefährlich ist, weil die Tanker entsprechend angegriffen werden oder man im Endeffekt gar nicht mehr durchkommt, weil es komplett gesperrt ist, in welcher Form halt auch immer. Diese Frage, die steht jetzt einfach im Raum. Und ja, es gibt jetzt Angriffe auf Inseln in der Straße von Hormuz, die zum Iran gehören. Aber ob das jetzt die Lösung ist, ob das jetzt tatsächlich das Ganze beschleunigt, also den Abschluss des Krieges beschleunigt, wir wissen es nicht. Und dementsprechend gilt jetzt die Frage, wie richten sich die Märkte darauf ein? Nummer eins, was bedeutet das für uns? Auf welche Marken müssen wir achten? Wie weit könnte es gehen, vielleicht maximal? Und wo könnten wir vielleicht sagen, okay, an der Stelle könnte es langsam wieder interessant werden, einzusteigen? Und das ist das, was wir gleich mal in den Charts auch diskutieren werden. Denn das ist das, was wir tatsächlich beurteilen können. Wo steht der Preis und was bedeutet das für uns? Vorher schauen wir noch mal kurz in die Zahlen rein. Und zwar geht es am Dienstag in die Konjunkturerwartung für Deutschland. Muss man mal schauen. Im Endeffekt, Sie wissen es vielleicht besser als ich. Ich bin ja nicht mehr wirklich so stark in Deutschland engagiert und dementsprechend kann ich dazu auch nicht wirklich viel sagen. Aber was ich sagen kann, Verbraucherpreise dann am Mittwoch, ja, in der EU bei 1,9%. Das ist die Erwartung. Jetzt ist natürlich die Frage, Thema Ölpreis, wenn sich der wirklich dauerhaft oder sagen wir mittelfristig in den 100 Dollar oder in dem Bereich bewegt, also hoch. Was bedeutet das im Endeffekt für die Inflation? Jetzt nicht nur für Europa, sondern allgemein. Das ist das Gespenst, das so langsam wieder aus der Gruft hochgekrochen kommt und die Märkte sicherlich auch besorgt. Und das hatten wir schon diskutiert. Aber es wird natürlich immer realistischer. Und das heißt dann dementsprechend auch, dass die Fed momentan, wenn es um die nächste Sitzung geht, und hier sehen wir schon, die Zinsentscheidung der SNB kommt damit rein, die Zinsentscheidung für die EZB, SNB, EZB und natürlich auch die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch. Ja, was ist da die Erwartungshaltung, dass die Fed die Zinsen erstmal gar nicht mehr senkt in diesem Jahr? Das ist ja die Frage. Und dementsprechend sind da die Augen sicherlich drauf gerichtet. Wir haben in dieser Woche drei Zins- oder Nationalbanken oder Zentralbanksitzungen, nämlich die FED, die Schweizerische Nationalbank und die EZB. Und das heißt, da darf man gerne mal genau hinhören, wie die die Lage einschätzen. Und ich glaube, wir können uns darauf verständigen, bleibt Öl dauerhaft hoch oder mittelfristig hoch, dann dürfte die Inflation anziehen und wahrscheinlich auch deutlich. Mit all den ganzen Schäden, die wir bisher ja auch schon kennen. Nämlich die Frage, werden Zinsen wieder erhöht, um eben das Ganze einzugrenzen, was sicherlich die Wirtschaft wieder lähmen könnte. Tja, und da möchte man vielleicht seinen Aktienbestand mal bewusst überprüfen und vielleicht auch kritisch hinterfragen. Und das ist das, was die Marktteilnehmer wahrscheinlich dann jetzt auch so langsam tun werden. Also, damit sind wir schon mittendrin im Mittwoch. Also, wir haben die Verbraucherpreise für Europa, wir haben die Erzeugerpreise für die USA, aber der wichtigste Punkt sicherlich nicht nur die Zinsentscheidung der FED. Ich glaube, die ist durch. Da muss man sich nicht groß was zu überlegen. Wir haben schon mal Fast und Forex drüber gesprochen, da sind wir im Nullkomma-Bereich gewesen. Und ich glaube, jetzt aktuell bleibt es wahrscheinlich bei 100% oder 99,9%. Wir können mal raufschauen gleich auf das FedWatch-Tool. Aber ich glaube, es ist relativ klar, da wird gar nichts passieren. Deshalb ist es wichtiger, mal zu hören, wie sieht das Statement aus? Was sagt die Pressekonferenz? Ja, was kann man da so hören? Und das dürfte der entscheidende Punkt sein, an dem die Märkte aufhorchen. Ja, dann die Zinsentscheidung der Bank of Japan, da haben wir noch mal mehr. Die Zinsentscheidung der SNB, also haben wir vier Sitzungen diese Woche, und die Zinsentscheidung der EZB, alle am Donnerstag. Und ganz ehrlich, dann ist der Freitag fast schon egal. Ja, und dementsprechend haben wir da auch keine Zahlen, keine Daten. Und wir gehen damit ausgerüstet in die Charts. Wir schauen uns vorher noch mal an, was das FedWatch-Tool uns heute dazu sagt. So, da war ich etwas zu locker mit meiner Aussage. 1,9% der Befragten gehen davon aus, dass die Zinsen gesenkt werden, dass die Möglichkeit zumindest besteht. Auf 3,25 ist 3,5. Aber wir sehen, der überwiegende Teil, nämlich 98,1%, gehen Stand heute davon aus. Und heute ist, was haben wir heute hier? Samstag, den 14. März. Wir gehen davon aus, dass es unverändert bleibt. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand. Und das ist die Situation, der wir uns dann dementsprechend gegenüberstellen. Wie gesagt, es ist eher wichtig, aus meiner Sicht dann mal zu hören, was kommt dann im Statement, was wird bei der Pressekonferenz dementsprechend auch erzählt. Ja, wir gehen direkt mal in die Charts und der FDAX begleitet uns natürlich immer zuallererst, wie immer im Wochenchart. Und wir sehen, es ging hier rauf und runter. Im Endeffekt bewegen wir uns genau auf der Linie, die ich hier auch als Unterstützung immer wieder mal thematisiert hatte. Und ich habe auch gesagt, hier kommt, das ist der wichtigste Aspekt. Ja, da muss man drauf achten. Bei rund 23.200, 300 sind wir hier bei 23.400. Denn wir sind durchgebrochen, wieder hochgekauft worden. Ja, aber es ging schon mal deutlich höher in der vergangenen Woche. Das heißt also, wir sehen, dass bei rund 23.200 Punkten der Unterstützungsbereich hält. Das ist der Dreh- und Angelpunkt momentan für zumindest mal so ein Bounce. Jetzt ist die Frage, haben wir den Bounce eigentlich schon gesehen? Das ist das, was ich hier so thematisiert habe. Ja, dass hier nochmal runterläuft, dann hochgeht, um dann wieder zurückzulaufen. Und das ist die Situation. Ja, das ist das Problem momentan. Ich kann mir am ehesten vorstellen, und ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich schwer, auch da entsprechend nachzuempfinden, dass die Unsicherheit sich so langsam auch in den DAX reinbewegt. Denn wir bleiben beim Thema Energie, Energieabhängigkeit. Ja, das haben wir Gas. Öl ist ein Riesenthema. Jetzt kann man es, ja, so, jetzt kommt das immer auf die Straße von Hormuz. Okay, Hormuz aus Russland. Ach, geht ja nicht. So, und das ist das Nächste. Ja, da hat auch die USA entsprechend dran zu knabbern. Wie kann man diese ganzen Öllieferungen, die jetzt vielleicht feststecken, wie kann man das ausgleichen? Und das ist die Frage, die ja sicherlich nicht nur den DAX, sondern im Endeffekt alle Länder und alle Wirtschaftszonen dann dementsprechend beschäftigen dürfte. Und deshalb aus meiner Sicht, das war der Bounce, aus meiner Sicht dürfte es nochmal weiter runtergehen und leider wahrscheinlich deutlich. Deshalb, wir sind hier im Fokus bei 21.000 und darunter 20.600 Punkte. Das ist das, was sich momentan hier eben einfach zeigt. So, und jetzt sehen wir hier den Deep Dive sozusagen. Am Montag ging es direkt runter. Ja, wir sehen hier die Eröffnung mit Kurslücke, dann ging es runter. Jetzt ging es dann wieder rauf, deutlich rauf. Dann nochmal hier die Korrektur mit Kurslücke wieder hochgesprungen. Aber wir sehen dann eben, dass Donnerstag, also hier Mittwoch, Donnerstag, Freitag ging es schon wieder runter. Und damit haben wir im Endeffekt diese Struktur abwärts, dann wieder rauf, um dann weiter abzutauchen. Ja, das waren so die Alternativen, je nachdem, wie stark dieser Datenbounce ist. Aber wir sehen, wir haben es noch nicht mal wieder geschafft, hier dieses Ausbruchsniveau zu testen, sondern im Endeffekt, wir sehen diese Volatilität, man ist nicht sicher. Das Thema ist, in der Unsicherheit überwiegt eher der Verkäufer. Denn das ist klar, beim Verkauf kann ich zumindest ja, im Nachhinein nicht weiter Geld verlieren. Wenn ich kaufe, dann eben schon. Das ist halt die Situation. Deshalb darf man jetzt hier gespannt sein, inwieweit hier tatsächlich diese Unterstützung nachhaltig wirkt. Ich glaube es jetzt nicht, dass die 23.200 noch wirklich relevant sind. Das mag sich nochmal so, ich zeige es nochmal neu ein, nochmal ein bisschen hochbewegen. Aber im Endeffekt, aus meiner Sicht, ist das Ganze eher als Strohfeuer zu verstehen. Das wäre dann so eine Situation, dass es nochmal kurz hochlaufen könnte, möglicherweise, um dann nach unten abzudrehen oder eben im Endeffekt direkt weiter nach unten läuft. Also das ist die Situation, die ich mir für den DAX, aber offen gesagt ist das auch nur stellvertretend für die anderen Märkte, hier so vorstellen kann, dass wir uns jetzt so sukzessive nach unten bewegen. Und zwar eben tatsächlich bis in diesen Bereich von rund 21.000 Punkten, vielleicht sogar drunter. Ja, das wird sich dann zeigen. Und wir sehen auch hier, dass wir hier nicht wirklich viele Haltepunkte haben. Da haben wir nochmal was bei 22.300 Punkten. Ja, da haben wir so eine kleine Unterstützungszone. Also Sie sehen es hier, die dann irgendwann im Februar bis März 2025 gebildet wurde. Wenn man nochmal genau hinschaut, dann sieht man sowas Ähnliches wie so eine Möglichkeit für eine Unterstützung irgendwo im Bereich von rund 21.500. Das ist aber so vage, dass ich es gar nicht groß einzeichnen will. Dann haben wir nochmal eine Kurslücke, die geschlossen werden könnte, hier im Bereich von rund 21.600 bis 21.900 Punkten. Aber Sie sehen, das ist alles deutlich unter dem Niveau, unter dem wir hier jetzt sind. Und von daher, ich kann mir vorstellen, dass wir relativ zügig auf die 22.200 laufen könnten. Das wäre so eine Möglichkeit. Von dort aus muss man das Ganze nochmal wieder neu betrachten. Aber wahrscheinlich ist es das Thema, von dem aus wir uns dann beim nächsten Mal auch wieder drüber unterhalten, was im DAX so passiert. Ja, damit gehen wir direkt in die Schweiz. Wir wissen ja, hier gibt es dann auch in die SNB die Zinsentscheidung. Und eine Sitzung halt dementsprechend. Jetzt ist die Frage, kann das tatsächlich hier den SMI halt bewegen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass von der Schweizerischen Nationalbank, von der SNB jetzt wirklich große Impulse kommen. Was soll da passieren? Sollen die jetzt auf einmal die Zinsen senken? Dann wäre der Schweizer Franken noch ja, stärker, schwächer. Im Endeffekt ist der Schweizer Franken nach wie vor die wichtigste oder die stabilste Währung momentan, zumindest in den Währungen, die wir betrachten. Ich schaue mir jetzt nicht Singapur an oder so, aber na, das ist eben das, worauf wir schauen. Und der Schweizer Franken ist ja schon, soweit ich weiß, glaube ich, bei null, ja, so in dem Dreh. Also da gibt es nicht mehr viel zu holen. Soll die SNB jetzt die Zinsen senken, dann ist der Franken noch stärker, nicht senken, sondern steigern, ja, anheben, dann ist der Franken noch stärker. Auch nicht wirklich gut. Also da ist nicht wirklich viel Spielraum. Und dementsprechend ist die Frage, welche Auswirkungen sollte das dann auf den SMI haben? Im Endeffekt geht es auch hier um die Frage Exporte und natürlich Rohstoffe und letztendlich auch eine stabile Gesamtweltwirtschaft. Denn hier sehen wir ja mehr Exporte. Der Binnenkonsum ist in der Schweiz jetzt ja nicht unbedingt ausschlaggebend für den Gesamtindex. Ja, wo stehen wir hier aktuell? Wir sind auch hier an so einem Unterstützungsbereich, genauso ähnlich wie beim DAX, natürlich auf einem anderen Level. Ja, wir sind hier im Bereich von rund 12.800 Punkten. Da sind wir auf und runter, hin und her. Und es ist die gleiche Situation eigentlich, die wir hier auch beim DAX gesehen haben. Auch hier, ja, man kann noch mal ein bisschen hochlaufen, wird auf knapp 13.000, 12.900 Punkte vielleicht, um dann eben nochmal weiter abzutauchen. Dann kommen die 12.400, 500 Punkte ins Spiel. Ja, dann wird es aber auch schon kritisch. Ja, Sie sehen es, dann haben wir hier so einen Bereich, der doch immer wieder mal getestet wurde und halt auch regelmäßig. Ja, wir sehen es hier September 25, Juni 25, dann der Durchbruch in beide Richtungen, irgendwie Januar und Mai 2025. Dann waren wir in 2024 mit diesem Bereich um rund 12.500 Punkten beschäftigt. Heißt also, die Möglichkeit, dass es dann nochmal kurz rauf geht, ist da. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich hier die Schweiz, der SMI, diesem gesamten Abwärtszug entziehen kann. Dementsprechend schauen wir dann auf 12.000, 11.700 Punkte und dann kommen wir hier in den Bereich, wo hier weitere Unterstützung liegen. Und das ist dann halt genau dieser Bereich, rund 11.000 mal 11.800 Punkte. Na, da sehen Sie, da haben wir so ein paar Unterstützungspunkte, die immer wieder auch mal angelaufen worden sind. Aber eigentlich ist es eine Zone. Na, das kann man hier so ganz gut sehen. Heißt also auch hier für den SMI keine guten Nachrichten. Da muss schon wirklich was passieren, um hier die Märkte zu drehen, wieder wirklich die Sicherheit reinzubringen. Und das wäre natürlich zuallererst mal ein Kriegsende. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich in Sicht, ja, das zumindest nicht in den nächsten Tagen. Und dementsprechend aus meiner Sicht gehen jetzt so langsam die Märkte deutlich in die Defensive und das sollte sich in den Charts auch zeigen. Ja, wir gehen in den Nikkei, der ist natürlich wieder seiner Zeit voraus. Und wo ist er? Na, hier geht es dann direkt los am Montag, die Indikation. Und auch hier wird schon angedeutet, dass es weiter abwärts gehen sollte. Und im Endeffekt kann ich hier direkt das stehen lassen, was ich beim letzten Mal auch schon eingezeichnet habe. Schiebt das mal ein bisschen weiter, dass wir jetzt nämlich einfach weiter runtergehen auf die rund 51.000, auf die rund 49.000, 50.000 Punkte. Und von dort muss man wieder sehen, ob das dann reicht oder ob wir dann so wieder in diese Struktur kommen. Ja, wo man dann sagt, okay, ich verfolge das mal. Ja, dann haben wir hier das Allzeithoch, das letzte. Jetzt tauchen wir relativ zügig ab, kommen so langsam in den Bereich dieses Tiefs hier. Ja, und dann eben die Frage, drehen wir dann hier ab? Aber da sehen Sie schon, was kommt. Naja, das ist das, was dann wahrscheinlich erscheint. Und damit reden wir über eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Das ist das, was sich hier dann andeuten könnte. Ja, und dann wäre tatsächlich hier eine Umkehrformation. Und dann kennen Sie das Spiel. Ja, mit dem Durchbruch dessen, der Nackenlinie, wäre dann eine Trendwende eben nicht nur angedeutet, sondern etabliert. Wir haben hoch, tief, tieferes Hoch und ein tieferes Tief dann dementsprechend. Und damit wären wir im Abwärtstrend. Und das ist etwas, was jetzt hier nicht nur dem Nikkei droht, sondern offen gesagt ja eigentlich allen Märkten, dass wir jetzt zügig nach unten laufen, dann nochmal irgend so eine Erholungsrallye sehen, die dann aber abflacht. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn sich hier das Ganze nicht schnell und nachhaltig verändert, damit bin ich fundamental geopolitisch, dann ist die Gefahr groß, dass wir hier tatsächlich eine große Trendwende hinlegen, die dann eben auch die Märkte etwas beschäftigen dürfte und dann, ja, letzten Endes, wenn man das dann weiter verfolgt, auch wieder in Rezession führen könnte. Ja, also das ist das, was hier im Raum steht. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Marktteilnehmer, der wirklich Milliarden verwalten muss, dann werden Sie diese Fragen auch im Kopf haben und entsprechende Antworten suchen. Ja, und deshalb ist hier die Idee, dass es weiter nach unten geht, durchaus auch nachvollziehbar, aus meiner Sicht. Ja, damit gehen wir direkt weiter in den, ja, in den S&P 500. Ja, und hier sehen wir Face a Lost Decade as 2000.com Bubble Parallels Turn Real. So, das heißt, hier gibt es offensichtlich eine Parallele zu 2000 und dass wir hier eine verlorene Dekade hinbekommen, ja. Also, dass wir tatsächlich ein verlorenes Jahrzehnt haben. Soweit will ich jetzt noch nicht gehen. Und das ist das, was hier so aufpoppt, ja, in den News. Ich glaube, das war Wall Street Journal oder so, wo ich das auch gelesen hatte. Aber sei es drum, das muss es jetzt hier an der Stelle noch nicht beschäftigen. Was es aber beschäftigen muss und darf und soll, ist das, dass wir hier beim S&P 500 bei rund 6.500, 600 Punkten angekommen sind. Im Tief 6.584,50. Also, da sind wir jetzt angekommen. Und natürlich gibt es da so einen Bounce, ne, bei so einem doch relativ starken und auch wichtigen Unterstützungsbereich. Wir sehen aber auch, schauen Sie mal an, wie vehement hier der Markt runtergelaufen ist. Ja, wie er sich hier erst gequält hat, man wollte es nicht wahrhaben, sich seitwärts so nach unten geschoben hat über Wochen. Da war ja noch gar nichts los tatsächlich im Mittleren Osten, also nicht mehr als sonst. Aber dann ging es massiv runter. Das heißt, die Unsicherheit war schon da. Man wartete auf Impulse. Das waren jetzt leider die falschen. Und dementsprechend wurde ja abverkauft. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Aus meiner Sicht genau das gleiche Thema. Mag hier nochmal so sein, dass wir nach oben laufen. Ja, dann wäre spätestens bei rund 6.700 Punkten Schluss, um dann im Endeffekt weiter nach unten zu gehen. Und ich bleibe dabei. Na, dann kommt dann nie nur der kleine Durchschnitt 50 ins Spiel, der könnte ja nochmal so kurz bremsen, aber im Großen und Ganzen machen wir uns nichts vor, kommen hier die 6.300, 250, aber eigentlich tatsächlich die 6.200, 6.150, 6.100 Punkte sukzessive zum Tragen. Das Ganze natürlich in Schwung, warum? Also normalerweise, weil natürlich doch irgendwo immer noch mal Gewinne wieder mitgenommen werden von Shortsellern, weil doch immer wieder mal welche sagen, hey Mensch, jetzt bei dem günstigen Preis kaufe ich noch mal nach. Und es wäre natürlich auch im Sinne eines Cost Averaging, wenn man, wenn man sich sehr langfristig orientiert, nicht von der Hand zu weisen. Es ist sicherlich auch immer mal eine Strategie, dann, die man für sich prüfen kann. Aber im Großen und Ganzen sollte das eben nicht nachhaltig diese ganze Bewegung umdrehen. Heißt also auch hier, es mag hier nochmal hochgehen. Und im Endeffekt ist mir die Frage, wie weit geht es dann hoch? Also selbst wenn es hier hingehen könnte, dann hätten wir dann das, was ich beim Nikkei auch schon angezeichnet habe, nämlich die Entstehung einer Schulterkopf-Schulterformation, wobei hier der Kopf ein ziemlich breiter Schädel ist, muss man auch dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, das ist das, was sich hier dann anbahnen könnte. Und das macht es natürlich dann nicht besser. Und damit gehen wir direkt in die Nasdaq rein. Ja, die Nasdaq ist etwas unentschlossen, schon seit Wochen. Auch hier, wir sehen so eine Art Doppeltop. Ja, das ist jetzt anders gewesen als in der Nasdaq, die sich ja doch so langsam runtergerundet hat, sozusagen. Ja, da ist hier diese eine Woche vom Ende Januar, vom 26. Januar, die hat hier das Bild etwas verzerrt. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen, wie hier doch die Nasdaq runtergelaufen ist, aber unter Protest. Ja, wir sehen es, hier wird nicht einfach nur so aufgegeben. Man schaut genau hin auf einzelne Werte, so dass je nachdem, wie sie investiert sind, werden sie das auch sehen. Einzelne Werte halten sich ganz gut, andere Werte wiederum kommen hier so langsam unter die Räder. So, und da halte ich mal fest, man braucht Chips, ich glaube, das ist relativ klar. Braucht man jede Art von Software? Wahrscheinlich nicht. So, und da kann man sich das Ganze hier dann letzten Endes auch erklären, warum und wie sich die Nasdaq dann hier momentan noch recht stabil hält. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, diese Ansammlung von Dojis spricht von einer Unsicherheit, wie sie größer kaum sein könnte. Allein die Entschlossenheit fehlt momentan. Das Problem hierbei ist, die kann sehr schnell kommen. Ja, wir sehen hier Doji, davor letzte Woche oder vorletzte Woche Doji, davor so eine Art Spinning Top Doji. Ja, so, das ist Unsicherheit, wie sie im Buche steht. Und das kann sich ähnlich wie bei den anderen Märkten sehr schnell entladen in Abverkäufe. Und ich favorisiere hier an der Stelle eher Abverkäufe, weil auch hier die Frage im Raum steht, warum sollten auf einmal hier die Marktteilnehmer sich groß exponieren und groß kaufen in all der Unsicherheit? Es mag ja noch mal ein bisschen hochgehen, aber im Endeffekt, selbst wenn wir noch mal die 24.700, von mir aus 25.000 erreichen sollten, sollte das eher der Bereich sein, wo die Abverkäufe weitergehen, wo man dann eben zum höheren, besseren Preis sich noch mal von Beständen löst. Und dann ist nur der Frage der Zeit, bis wir bei rund 22.800, 900, 23.000 Punkten ankommen und dann letzten Endes final im Bereich von 22.500 Punkten im Endeffekt uns nochmal neu sortieren können. Das ist das Schicksal, ja, was heißt Schicksal, aber das ist das, was hier der Nasdaq blüht, aber auch letzten Endes den anderen Indizes wie gezeigt. Das heißt also, wir werden zunächst mal auf die 23.800 Punkte achten müssen. Da sind wir ja eigentlich schon knapp dran gekommen. Aber da gilt es darauf zu achten, was passiert im Anschluss, kommt so ein Bounce. Ich gehe davon aus, dass ein Bounce kommt. Ich gehe aber auch davon aus, dass der eher für Abverkäufe genutzt wird als für irgendwelche Zukäufe. Und dann kommt dann der kleine Durchschnitt 20 ins Spiel. Der sollte dann nach unten drücken. Und dann ist das Schicksal eigentlich besiegelt, dass wir uns in den Bereich, es muss ja keine Punktlandung sein, aber so rund 23.000 Punkte, 22.500 Punkte, dass wir uns so langsam dahin bewegen. Und offen gesagt, wer langfristig das ganze Tech-Thema im Auge behält, der kann sich diese Marke durchaus mal mit einem Alarm versehen, denn da könnten sicherlich interessante Preise entstehen bei einzelnen Titeln, die eben einfach mega abgestraft wurden, ohne dass es gerechtfertigt war. Das wird es immer wieder mal geben, solche Situationen. Die Frage ist ja bloß, welche Titel sind das dann? Aber das werden wir uns dann nochmal entsprechend anschauen. Da ist natürlich auch jeder selber gefragt, seine Hausaufgaben zu machen. Ja, dann gehen wir direkt in den Dow Jones und der Dow Jones ist eigentlich am schwächsten von all denen. Da sehen wir, der zieht den S&P 500 eben momentan mehr runter als die Nasdaq. Ja, der Dow Jones fällt praktisch widerstandslos. Er ist auch durchgebrochen durch seine Unterstützung. Ist eigentlich schon der nächsten angekommen. Dann kann man es ein bisschen hier verschieben. Also Sie sehen es, da haben wir ja noch mal so einen kleinen Unterstützungsbereich, nicht wirklich der Rede wert. Ja, der andere hier war schon so ein bisschen wichtiger. Aber sei es drum. Wir machen uns auf den Weg in Richtung des Dynamo Durchschnitts 50, in Richtung der nächsten Unterstützung bei rund 45.500 Punkten. Aus meiner Sicht wird da auch kein Weg dran vorbeiführen, mit der Option und der Idee, dass es dann nochmal so ein Bounce gibt, so eine kleine Erholungsrallye. Da kommt vielleicht 47.600 Punkte, sowas in dem Bereich, 800 Punkte, kommen dann vielleicht nochmal ran. Und das Ganze sollte den Dow Jones dann nochmal weiter nach unten drücken. Und dann schauen wir uns ziemlich zügig dann die 44.000 und dann drunter an. Das ist die Gefahr, die hier momentan besteht. Und Sie sehen es, ja, im Gegensatz zu Nasdaq, die ja doch noch irgendwie so ein paar Haltezonen hat, ist der Dow Jones hier mit dem Bereich von rund 45.400, 500 Punkten eigentlich an einem Bereich, wo er mehr als verletzbar, mehr als vulnerabel ist. Und dann kann es wirklich schnell gehen, dass wir hier im Bereich der rund 43.600 sind, aber noch viel schlimmer im Bereich von rund 42.000 Punkten. Und wenn wir uns überlegen, dass wir von rund 50.000 Punkten dann um 8.000 Punkte runtergefallen wären, ist aber nie eingetreten, wären möglicherweise, dann ist das schon definitiv als Crash zu bezeichnen. Vor allen Dingen, wenn wir uns die Geschwindigkeit anschauen, die in den letzten Wochen den Dow Jones nach unten gedrückt haben. Ja, was mich wiederum zu der Aussage bringt, dass wir, wenn wir eben hier jetzt ankommen bei rund 45.400, 500 Punkten, ja, dann ist diese Erholungsrallye durchaus wahrscheinlich, aber eben auch ist es wahrscheinlich, dass dann dieser Anstieg genutzt werden dürfte, um weitere Bestände abzubauen. Das ist die Situation. Sollten wir tatsächlich hier ankommen im Bereich von rund 42.000 Punkten, das wäre das offen gesagt für alle langfristig Agierenden durchaus interessant, auch hier entsprechend entweder auf den Index zu gehen im Sinne von ETF, und das gilt auch letztendlich für alle Indizes, und oder auch gezieltes Stockpicking mal ins Auge zu fassen, um eben zu sagen, okay, bei dem Preis, man muss ja nicht alles dann rein investieren, aber man kann mal anfangen, entsprechend Stücke einzusammeln, um dann ja die nächste Aufwärtsbewegung, die machen wir uns auch nichts vor, sicherlich dann auch wieder irgendwann kommen dürfte, ja, dass man da dementsprechend halt seinen guten Preis gesichert hat. Das ist die andere Seite der ganzen Geschichte, aber bis es soweit ist, müssen wir eben hier noch durch dieses Tal der Tränen durch. Ja, dann kommen wir zu den Einzeltiteln. Es ist natürlich auch nicht wirklich einfach, hier zu sagen, oh, jetzt gehen wir mal in die Einzeltitel und kaufen etwas. Ja, was könnte man denn eigentlich überhaupt ins Auge fassen? Und ich hatte Ihnen ja schon mal in Heidelberg immer wieder mal vorgestellt, auch von Heidelberg erzählt, aus dem einfachen Grund Heidelberg Materials. Wir reden hier über Infrastruktur, wir reden hier über Aufbau. Ja, und Aufbau scheint irgendwie so ein Thema aktuell zu sein, denn es wird ja viel zerstört, heißt also, es wird auch viel wieder aufgebaut. Zwangsweise, ob jetzt Heidelberg dabei ist, das liegt natürlich jetzt nicht in meiner Ermessenssache und das kann ich auch nicht beurteilen, aber irgendwo werden die dann schon durch ihre Tochterfirmen mit beteiligt sein können. Das ist so die Möglichkeit. Momentan sieht der Markt das aber nicht. Es ist die Frage, letztes Mal ja schon gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass wir so auf die 185 Euro runterfallen könnten. Das haben wir schon weit hinter uns gelassen. Aber sollte so eine Aktie wie die Heidelberg tatsächlich hier weiter runterfallen und dann in den Bereich von rund 135 oder wenn nicht sogar tiefer laufen, dann könnte das tatsächlich ein Preis sein, bei dem man Heidelberg durchaus positiv mal ins Auge fassen könnte. Denn machen wir uns nichts vor, gebaut wird immer und auch Heidelberg wird dann irgendwo mit dabei sein. Und wenn man dann auf einem günstigen Niveau sich mittelfristig positionieren möchte, dann wäre das so eine Idee, wo man sich Heidelberg dann mal so langsam auf eine Watchlist legen könnte. Die Frage ist jetzt natürlich, ob es tatsächlich so weit runter geht auf die 135 Euro oder ob wir nicht vorher abdrehen. Ja, das muss man dann eben letztendlich sehen. Wir haben hier so eine mini-kleine, Sie sehen es vielleicht, so eine mini-kleine Unterstützung hier in dem Bereich, aber es ist nicht Rede wert. Die nächste tatsächlich irgendwie nennenswerte ist im Bereich von rund 150 Euro. Das kann ich auch noch mit einzeichnen. Also in dem Bereich. Aber so wirklich interessant wird es erst ab rund 135 und sogar nochmal dann drunter. Nehmen wir mal den Bereich hier bei 117, sagen wir 120 Euro. Das könnte so ein Thema sein, wo Heidelberg definitiv interessant werden könnte. Dann hätten wir eine 50% Korrektur hingelegt. Aber Sie sehen, wie schnell das geht. Wir sind hier an einem Punkt, da haben wir im Endeffekt die Preise von April 2025 erreicht, und wer auf den Kalender schaut, das ist fast ein gesamtes Jahr, das hier innerhalb von 2 Monaten, ja, Januar, genau, das hier innerhalb von 2 Monaten mal eliminiert wurde. Das ist die Situation. Und deshalb, ja, kann man sich das durchaus mal genauer anschauen und schauen, ob man dann dementsprechend die günstigeren Preise für sich nutzen möchte. Dann geht es zu Caterpillar, auch das eher Infrastruktur, eher Wiederaufbau. Na klar, irgendjemand muss ja den Schutt zusammenschieben. Also ich spreche es mal salopp aus. Ja, ich meine, so ein bisschen, ein bisschen salopp darf man sich da in solchen schwierigen Zeiten ausdrücken. Das ist übrigens ein Mittel, um auch mit schwierigen Themen umzugehen. Sarkasmus zum Beispiel auch. Empfehle ich jetzt zwar nicht immer, aber es hilft, mit schwierigen Situationen umzugehen. Nichtsdestotrotz, Caterpillar könnte so ein Thema sein, das dann auch in den Fokus gerät. Beim letzten Mal bin ich ja davon ausgegangen, wir waren das hier irgendwann im Dezember, dass Caterpillar jetzt eigentlich hier so langsam nochmal so runterläuft und sich so lang pendelt um die $550, so mehr oder weniger. Weit gefehlt tatsächlich. Caterpillar ist deutlich angestiegen, kommt jetzt aber wieder runter. Das ist natürlich die Frage, reicht der kleine Durchschnitt 20, um wieder abzuprallen? Dann könnte es wirklich interessant sein. Oder geht es nochmal ein Stückchen tiefer? Und wie gesagt, wir sind ja beim Thema Wiederaufbau, wir sind ja beim Thema Infrastruktur. Und Infrastruktur kann auch bedeuten, Regierungsaufträge in den USA, um vielleicht eine Wirtschaft anzukurbeln. Jetzt stellen wir uns vor, die Wirtschaft schwächelt, Inflation kommt rein. Naja, da gibt es dann oftmals genug eben Regierungsprogramme, typischerweise in Infrastruktur, solche Themen. Könnte Caterpillar auch so ein Thema sein, dass man sich da mal genauer anschaut. Heißt also, solche Werte wären jetzt vielleicht ganz interessant. Energiewerte sind zu stark momentan. Ja, da läuft es da hinterher zu laufen, ist aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich so das Thema. Aber sich so eine Werte jetzt anzuschauen und sagen, okay, was passiert denn dann in ein paar Monaten oder ja, bleiben wir ein paar Monaten. Inwieweit wird es dann interessant? Das könnte hier so ein Thema sein. Nicht nur bei Caterpillar, sondern auch bei Heidelberg und auch natürlich anderen Infrastrukturunternehmen. Ja, und zu guter Letzt, aus alter Tradition bleiben wir bei Apple. Ein bisschen Tech muss ja sein. Und bei Apple gibt es nicht weiter viel zu berichten. Apple läuft weiter runter, ne? Eigentlich hier so auch in dem Plan. Da mag man mal jetzt bei rund $250, $246 mal kurz hochlaufen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich Apple momentan eher bei $235, $240, so in dem Bereich aufliegend, auf dem sie langsam hinbewegen, den einfachen kleinen Durchschnitt 50. Und viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ja, damit haben wir es auch schon wieder für die Marktwoche. Ja, ich sage es halt nochmal, man muss diesem ganzen Wahnsinn ja irgendwie begegnen. Meine Art ist immer so ein bisschen, dann das Ganze etwas humorvoll zu begleiten, denn am Ende ändern können wir es nicht. Die Frage ist halt immer, was machen wir damit? Also was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? Was bedeutet das für das persönliche Leben? Da kann ich jetzt nicht wirklich viel zu kommentieren. Was bedeutet das aber für das ganze Thema der Anlagen? Ja? Wie gehe ich da mit meinen Anlagen, mit meinen Beständen um? Sichere ich die ab, nehme ich Gewinne mit, überlege ich mir was ich mache, wenn der Preis an einem Bereich angekommen ist, wo es vielleicht wieder interessant sein könnte. Das ist meine Aufgabe, das begleite ich gerne und dementsprechend so möchte ich es auch verstanden wissen. In dem Sinne, Ihnen ein sicheres Händchen und natürlich, wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns wieder am Donnerstag dann mit Fast and Forex. Bis dahin erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bindungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.